Ja, ich habe heute Morgen eine Nachricht von Joseph bekommen. Die sind ja auch gerade auf Sri Lanka. Joseph und Noela lassen grüßen. Es ist irgendwie sind schlimme Anschläge, wie das gerne auch gemacht wird zu Ostern, um der Feier des Lebens und der Auferstehung unseres Herrn Tod und Verderben entgegenzusetzen. Betet für Menschen, die das betroffen hat, die darunter leiden. Noela und Joseph geht's gut, aber Joseph wird eigentlich planmäßig irgendwann in den nächsten Tagen wieder hierher zurückfliegen. Und es ist aber ziemlich viel Chaos und insofern können wir dafür beten, dass er gut wieder nach Hause kommt. Noela wird weiter dort bleiben, betet für sie auch, dass sie Stärkung und Stärkung von Jesus empfängt und ein Segen sein kann für andere, die sie hat ein großes Herz, Menschen zu dienen, gerade denjenigen, die keine Hoffnung haben. Genau. Ja, lass uns hineingehen ins Evangelium. Wir lesen das Lukas-Evangelium jetzt schon seit 3 Jahren. Und wir kommen aber zum Ende. Und ja, Gott hat das irgendwie so gemacht. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte gedacht, naja, wahrscheinlich sind wir vorher schon irgendwie bei der Auferstehung. Aber Gott hat das so geführt, dass wir heute in Kapitel 24 sind. Wir haben jetzt viele Wochen uns mit dem Tod Jesu befasst, mit seinem Leiden, mit seinem Sterben, am Kreuz. Und ja, ich denke, es war eine gute Zeit. Es ist eine gute Zeit, sich darüber oder darüber nachzudenken, Jesus am Kreuz zu betrachten, sein Leiden für uns, den Bund, den er ja geschlossen hat, wie wir das im Abendmahl feiern. Mein Leib, der für euch zerbrochen wird, mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden, das Blut, das den neuen Bund besiegelt, der neue Bund zwischen Menschen und Gott, der allein auf dem beruht, was Jesus für uns getan hat. Wir gehen in das Lukas-Evangelium und Peter hat uns vor 2 Wochen von der Grablegung berichtet und von darüber gesprochen, über den Tod und die Grablegung Jesu. Und wir steigen hier ein bei der Grablegung nochmal. Und wir sehen, dass das alles sehr schnell geschehen ist. Jesus wurde gekreuzigt und er ist relativ früh gestorben, überraschend früh, wie uns das Markus-Evangelium berichtet, war Pilatus davon überrascht und hat extra nochmal den Hauptmann befragt, als Josef von Arimathäa kam, an diesem Nachmittag vor dem Sabbat und gebeten hat, den Leichnam Jesu bestatten zu dürfen. Denn das war nicht die Regel, das war nicht die Normalität. Die Normalität war, dass man Gekreuzigte am Kreuz hat hängen lassen, bis sie nicht mehr da waren. Oder aber man hat sie vielleicht abgenommen, aber dann einfach hinter dem Kreuz sozusagen in so einem Tal hineingeschmissen, wo sie dann ja auch den Vögeln zum Fraß vorgehen. Das war ein Teil sozusagen der Schande dieses Todes, war auch, dass es kein ehrenvolles Begräbnis gab. Und Josef, wie wir von Peter so schön vor 2 Wochen gehört hatten, hat in dieser Stunde Mut gefasst, herauszutreten aus dem Versteck. Er hatte geglaubt. Er hatte auf das Reich Gottes gewartet. Er hatte Vertrauen in Jesus gefasst. Aber er war ein verborgener Jünger. Er hat es nicht öffentlich gemacht. Er war ein Sympathisant, aber er war ja auch ein bedeutender Mann, ein reicher Mann, ein Mann des Hohen Rates. Und er wollte nicht so auffallen, nicht so irgendwie unter Druck geraten. Wir kennen das, oder? Man hat so seine Schwierigkeiten, sich zu Jesus zu bekennen, wenn das vielleicht bedeuten könnte, dass einem die anderen dann irgendwie komisch angucken. Vielleicht sogar noch mehr, dass man Verfolgung und Diskriminierung, Ausgrenzung erfährt. Aber in dieser Stunde hat Josef das nicht losgelassen und er hat diesen Schritt gewagt in die Öffentlichkeit hinein und hat sich zu Jesus gestellt und hat Pilatus um den Leib Jesu gebeten, ihn zu begraben. Und Matthäus sagt uns, dass es sein eigenes Grab war. Es kann gut sein, dass er schon ein älterer Mann war, der damit rechnete, dass er nicht mehr so viel Lebenszeit hat. Und so hatte er sich schon ein schönes Grab ausgehauen. Matthäus sagt, er hat es selbst ausgehauen. Er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, wie man so schön sagt. Er hat sich wahrscheinlich einen schönen Platz ausgesucht. Er war ein reicher Mann, so dass er in einem Garten, wie Johannes sagt, ein schönes Grab anlegen konnte. Und er hatte dieses Grab ausgehauen. Ja, vielleicht rechnete er damit, dass er vielleicht nicht mehr viel Lebenszeit hat. Stattdessen wurde aber jemand anders in dieses Grab gelegt. Er entschied sich, sein Grab für Jesus zur Verfügung zu stellen. Und er wusste nicht, was das bedeuten würde. Er haute eben diese Gruft aus. Und als dann Jesus starb, entschied er sich, dieses ehrenvolle Grabmal, es soll nicht für mich sein, sondern es soll für meinen Herrn sein. Und so nahm er ihn dann selbst auch ab vom Kreuz. Er tat dieses schwere Werk, diesen toten Körper vom Kreuz abzunehmen. Und er trug diesen schweren, toten Körper. Und Johannes sagt uns, er hatte einen Helfer, Nikodemus, der an seiner Seite dabei war bei dieser Arbeit. Und sie brachten ihn zu dieser Gruft. Und er hatte auch Leinentücher gekauft, wahrscheinlich auch erst in diesen Stunden, und es sind letztendlich nur etwa 3 Stunden Zeit gewesen, die er für diese Arbeit Zeit hatte, denn der Sabbat nahte und der Sabbat fängt schon an mit Sonnenuntergang. Und diese ganzen Wege zu Pilatus hin, ja, Pilatus, der den Hauptmann befragt, dann wieder zurück zum Kreuz, dann Jesus herunternehmen, eventuell sogar noch Leintuch zwischendurch kaufen, dann den toten Körper zur Gruft bringen, ihn an eben in diese Leinentücher einwickeln und dann hineinlegen in diese Gruft. Und dann steht, dass er einen schweren Stein davor wälzte. Die Evangelien berichten das. Einen großen Stein, sagt Matthäus. So haben wir dieses Felsengrab und wir haben einen schweren Stein, der da vorgerollt wird. Und die Grablegung eines Menschen, sie hat immer auch etwas Endgültiges. Da ist der Tod. Und der Tod ist schon so etwas Endgültiges, so etwas Undurchdringliches. Aber einen Menschen dann ins Grab zu legen und das Grab zu schließen, das ist sozusagen wirklich endgültig. Dieser Mensch ist nicht nur tot, er ist auch begraben. Es ist zu Ende. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Gott sagt am Anfang, Staub bist du und Staub sollst du werden. Der Verwesung übergeben, diesem Verwesungsprozess. Wann beginnt dieser Verwesungsprozess? Dass der Mensch sich auflöst. Dass dieser Zusammenhalt der Materie in diesem lebendigen Organismus auseinanderfällt und zersetzt wird in seine Einzelteile. Wann beginnt das? Das beginnt etwa 24 bis 48 Stunden nach dem Tod. Zuerst, und das ist ein deutliches, sichtbares Zeichen des Eintritts des Todes, kommt die Leichenstarre. Und diese Leichenstarre, das ist sozusagen, dass die Muskeln alle hart werden. Und das betrifft dann den ganzen Körper. Und das dauert, wie gesagt, 24 bis 48 Stunden an. Nach 1 bis 2 Stunden nach dem eingetretenen Tod fängt das an. Und erst danach fängt dann dieser Verwesungsprozess an. Warum sage ich das? Das hat seinen Grund, weil nämlich Gott vorausgesagt hat im Psalm 16, wie Petrus das dann auch in seiner Pfingstpredigt beschreibt, dass der Heilige Gottes die Verwesung nicht sehen wird. Josef hat Jesus in das Grab gelegt und er und alle anderen gingen davon aus, dass dieser Leib Jesu jetzt verwest, sich in seine Einzelteile zerlegt. Erde wird, wie es vorher Erde ist. Materie, tote Materie. Wir lesen, dass in Vers 54 von Kapitel 23, es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Rüsttag heißt ein Vorbereitungstag auf den Sabbat. Hier aber eigentlich auch ein besonderer Sabbat, der innerhalb des Passafestes hier eine besondere Bedeutung hatte. Der Sabbat stand kurz bevor, sagt Lukas. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Das ist hier sehr wichtig. Lukas sagt uns noch nicht, welche Frauen das hier sind, aber wir finden in den anderen Evangelien diese Aussagen, dass es hier Maria Magdalena war, eine andere Maria, die wir nicht ganz genau zuordnen können. Und weiter unten sagt er, dass dann später auch eine Johanna dabei war, eine der Frauen, die Jesus nachgefolgt waren. Markus spricht von einer Salome, die dabei war. Also zumindest 2 Frauen waren bei der Grablegung dabei und dann auch am Ostermorgen, als sie dann zum Grab wieder zurückgekehrt sind. Wahrscheinlich waren es aber noch mehr Frauen. Die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie waren Zeugen dieser Beerdigung, dieses Begräbnisses. Die Jünger waren nicht dabei. Sie hatten sich verkrochen. Sie hatten Angst, wie Johannes sagt. Sie waren voller Furcht. Sie waren schockiert. Wir lesen weiter nachher im Lukas-Evangelium Kapitel 24, dass ihre ganzen Hoffnungen enttäuscht worden waren. Sie hatten ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt und haben gedacht, jetzt wird er regieren in Ewigkeit. Er ist der König Gottes. Er wird regieren und jetzt war er gestorben, jetzt war er tot. Sie waren hoffnungslos. Und wie gesagt, sogar in Angst, denn sie hatten Angst, dass auch ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht. So hatten sie sich verkrochen, haben die Türen verschlossen, wie Johannes uns berichtet. Die Frauen aber, sie gingen hin zum Grab. Sie, diese Schwestern, wie ich sie jetzt hier mal nennen will, die Jesus nachgefolgt waren. Ihr Herz brannte so für Jesus, dass sie sich nicht abhalten ließen. Möglicherweise war für sie als Frauen, wurden sie auch nicht von den Römern als so große Gefahr angesehen. Aber sie wollten bei ihm bleiben, sie konnten ihn nicht loslassen. Und so gingen sie mit zum Grab und sie waren Zeuge dieses Begräbnisses. Und das ist wichtig. Sie haben gesehen, wo er hineingelegt wurde, in welches Grab. All diese Dinge vom Grab sind sehr bedeutungsvoll und sie wurden in den Evangelien überall aufgeschrieben. In allen vier Evangelien wird davon berichtet. Warum? Weil es wichtig ist. Weil es Tatsachen sind. Weil hier Zeugen benannt werden mit Namen. Weil dieses Geschehen, was hier passiert ist, so weltumwälzend ist, so bedeutungsvoll. Es ist ein geschichtliches Ereignis, was wirklich die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und Gott war es wichtig, dass dieses Geschehnis gut bezeugt wird. Und wir sehen ja über die Jahrhunderte hinweg, wie, ne, ich weiß nicht, ob ihr euch das antut, ne? Es gibt ja immer zu Ostern und zu Weihnachten gibt es ja immer, ne, wird ja immer unsere ganzen Magazine und so weiter, so, ne, die titeln ja immer, ne, die nehmen das ja mal zum Anlass und titeln dann, weil sie aber von Menschen gemacht werden, zu allermeist, es gibt da ganz wenige Ausnahmen, aber zu allermeist von Menschen gemacht werden, die nicht gläubig sind, die nicht an die Auferstehung glauben, machen Sie irgendwelche groß aufgemachten Berichte, dass jetzt die Wahrheit ans Licht kommt über die Auferstehung. Die Wahrheit, ich habe jetzt gerade gelesen, ist wieder Anfang des Jahres ist ein Buch rausgekommen von einem Historiker, ja, ein bedeutender Historiker, eigentlich sein Fachgebiet ist Mittelalter und so, ne? Aber der hat jetzt auch wieder ein Buch geschrieben, ne? Und er ist dann in allen möglichen, dann geht das durch alle Zeitungen durch, ne? Und die wollen ihn dann alle interviewen. Und ja, jetzt hat er das, ne? Und seine ganze Sache, es ist nur Spekulation. Alles nur Spekulation. Alles irgendwo hineingelesen, zwischen die Zeilen hineingepackt. Da ist nichts Handfestes. Aber die Leute wollen das hören. Ja, endlich jemand, der mal rausgefunden hat, wie das wirklich war. Als sie ihn dann angepiekst haben, das war im Grunde eine Art Lungenpunktion, dadurch hat er Erleichterung gefunden, als sie ihn dann vom Kreuz abgenommen haben, da lebt er noch. Ne, und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Theorien immer. Ne? Aber die Evangelien sind da eigentlich sehr, wenn du die liest, dann merkst du, den Schreibern geht es wirklich darum zu zeigen, hey Leute, das, was ihr glaubt, das, was euch vermittelt worden ist, das ist nicht einfach Spekulation. So hat Lukas doch sein Evangelium auch angefangen. Ne? Wenn ihr das nochmal zurückschlagt auf Kapitel 1, schreibt Lukas, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen. Einen Bericht von den Ereignissen. Nicht eine Mythologie, ein Märchen von schönen Geschichten, die man sich so erzählt. Einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Augenzeugen. Menschen, die das gesehen haben. Hier werden sie genannt, die Frauen, die das gesehen haben, wie Jesus in dieses Grab gelegt wurde. Dieser tote Körper. Und der Stein davor gerollt wurde. Und dann schreibt er, so hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Ich habe das genau recherchiert, würde heute ein Journalist schreiben. Es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas sagt, das ist hier meine Absicht, dir zu zeigen, du hast eine Glaubenslehre durchlaufen. Schön. Aber ich gebe dir jetzt nochmal ausführlichen Bericht über all das, was ich gesammelt, was ich recherchiert habe, von den Augenzeugen, damit du merkst, das, was du glaubst, was du als Glaubenslehre vermittelt bekommen hast, ist nicht irgendwas Ausgedachtes, ist nicht irgendwie eine Spinnerei, ein Märchen, sondern das fußt auf Tatsachen. Dinge, die passiert sind. Und das ist bis heute, wie gesagt, das ist ein großer, großer Kampf in unserer westlichen Welt, dass die Zweifler und die Gegner sagen, das sind alles Dinge, die gar nicht passiert sind. Ja, und es spürt immer wieder. Na, alle paar Jahre wird dann wieder gesagt, ja, und jetzt, der hat jetzt rausgeholt, und dann tritt da wieder einer auf und sagt, ja, das Grab war gar nicht leer. Und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Geschichten. Aber was die in der Hand haben, ist null und nichtig. Da gibt es keine Beweise für. Das, was am besten, wenn du rein als Jurist sozusagen an die Tatsache rangehst, gibt so ein schönes Buch, glaube ich, hier von Lee Strobel, Die Tatsache der Auferstehung. Ne? Journalist, der sich auf die Suche macht. Als atheistischer Journalist will es genau wissen und recherchiert und sucht und forscht, bis er am Ende seiner ganzen Forschung sagen muss, also bei allen Theorien, bei allen Überlegungen, letztendlich, das ist das Beste. Die Beweise sprechen alle dafür. Also, die Frauen haben gesehen, wo er hineingelegt wurde, in welches Grab. Sie waren nicht dumm und orientierungslos und haben am Ostermorgen irgendwie das falsche Grab gefunden. Es war ja auch nicht nur eine, die dorthin gegangen ist. Nein, zwei. Und dann sagt die eine, sie gehen da durch diesen Garten und die eine sagt vielleicht, wo war denn das Grab jetzt hier nochmal? Und die eine sagt, ach, ich weiß jetzt auch nicht. Also vielleicht war es das da. Nee, das sieht so ähnlich aus. Ne? Nein, sie wussten, wo sie hingehen. Sie haben diesen großen Stein gesehen und sie haben sich noch darüber ausgetauscht. Wer wird uns den Stein wegrollen? Gut, also, sie sind Zeugen, wie Jesus dort in das Grab hineingelegt wird. Und es war noch nicht die Sonne untergegangen, sondern sie gehen zurück, Vers 56 von Kapitel 23. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. Warum bereiten sie diese Öle und Salben? Weil in dieser Eile sie den Leib Jesu nicht richtig salben konnten, einbalsamieren konnten. Und wie das so üblich war damals unter den Juden, wie sie das gemacht haben. Es konnte nicht vollständig durchgeführt werden und sie wollten das nachholen. Es kam ihnen aber der Sabbat dazwischen, wo sie nicht fertig wurden mit ihren Salben. Markus berichtet uns, dass sie am Morgen, bevor sie zum Grab gingen, beziehungsweise wahrscheinlich am Abend vorher, denn der Sabbat endet ja mit Sonnenuntergang, das heißt abends öffneten teilweise wieder Geschäfte, man konnte abends nach Sonnenuntergang vielleicht noch hier oder da was kaufen. Sie haben Salben noch dazu gekauft, weil sie anscheinend zu wenig Material hatten. Und dann gingen sie morgens ganz früh hin. Warum gingen sie ganz früh hin? Wie ich schon gesagt habe, weil der Verwesungsprozess bald einsetzen würde. Deswegen mussten sie sich beeilen. Der Sabbat kam ihnen aber dazwischen. Und das hat Gott gut eingefädelt. Denn es dient dazu, zu zeigen, letztendlich ist es eben nicht so, dass Jesus nur scheintot war. Dass er irgendwie, ja, ein paar Stunden im Koma lag und dann irgendwie, als die Frauen dann kamen, dann wieder aufgewacht ist. Nein, er lag dort bis zum dritten Tag. Sie ruhten den Sabbat über, nach dem Gebot. Und ich will nur ganz kurz auf den Sabbat eingehen hier. Geschwister, auf der einen Seite, wir wissen, der Sabbat erfüllt sich in Jesus Christus. Wir müssen nicht den Sabbat halten im Sinne, wie es die Juden tun. Und gleichzeitig ist das Gebot, den siebten Tag als Ruhetag zu begehen und auch als Tag, wo ich mich ja zu Gott hin orientiere, wo ich mir Zeit nehme, intensiver Zeit nehme für Gott, den ich heilige. Das ist eine gute Sache, es ist ein gutes Gebot Gottes. Und die Frauen haben das hier gemacht. Obwohl Jesus immer wieder gesagt hat, dass der Sabbat nicht, oder dass die Menschen nicht für den Sabbat da sind, sondern der Sabbat für den Menschen. Sie haben diesen Sabbat gehalten, obwohl sie eigentlich von ganzem Herzen so schnell wie möglich wieder am Grab sein wollten, um Jesus zu salben. Jetzt gehen wir in Kapitel 24, Vers 1. An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, alle vier Evangelien sind sich da 100% einig, beschreiben dasselbe, kamen sie zur Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Ganz früh gehen sie wieder zum Grab hin. Sie wollen dieses Werk vollenden. Sie wollen, ja, Jesus all das geben. Und das haben wir ja schon gesehen, dass es schon vorher passiert ist. Eine Frau, sie hat in ihrer Begeisterung für Jesus, hat sie ihn gesalbt. Und Jesus sagt, es ist in Vorbereitung auf mein Begräbnis, weil eben diese Salbung nicht vollständig stattfinden würde. Jesus wusste das. Auch diese Frauen hier, seine Schwestern, sie haben im Herzen, sie wollen ihm diese Ehre erweisen. Aber sie wollen diese Ehre erweisen, und da kommt jetzt ein Punkt, dass sie an dem Sichtbaren hängen, an dem Materiellen, an der Materie. Sie hängen an diesem Leib Jesu, der aber tot ist. Und sie wollen diesen toten Körper ehren. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen weiter und wir gehen dann auf die einzelnen Teile danach ein. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr, den Lebenden unter den Toten? Was sucht ihr, den Lebenden unter den Toten? Sie sind auf dem Weg zu diesem toten Körper. Sie wollen diesem toten Körper Ehre erweisen. Aber diese Engel sagen, er ist nicht tot, er lebt. Warum geht ihr zum Grab? Warum geht ihr zu der Stelle, wo nur die toten Überreste sind? Warum hängt euer Herz an der Materie? Das Leben ist mehr als die Materie. Und das ist eine Botschaft, die heute in unserer Gesellschaft sehr viel Widerspruch erntet. Eine atheistisch geprägte Biologie, Wissenschaft sagt uns, Leben, das ist nur etwas Materielles, Materie. Die Materie hat sich selbst zum Leben gebracht. Das ist das, was atheistische Biologen uns vermitteln wollen. Das Wunder des Lebens. Sie können auch nichts anderes sagen als das Wunder des Lebens, denn erklärbar ist das nicht. Warum sollte tote Materie jetzt plötzlich sagen, ich lebe? Materie ist tot. Gott sagt am Anfang, lass uns Menschen machen. Und er nimmt tote Materie und er haucht den Lebensgeist, das Leben hinein in diese Materie. Es ist ein Schöpfungswerk Gottes. Ein Wunder. Unfassbar. Für uns als Menschen nicht nachvollziehbar. Auch nicht, wir können es auch nicht nachmachen. Aus nichts wird etwas und aus dieser toten Materie wird Leben. Und das ist mehr als einfach nur diese Funktionen des Körpers. Die Bibel macht uns klar, dass es eine Realität gibt, die unsichtbar ist. Die nicht sichtbar ist, die nicht erfassbar ist mit unseren Instrumenten. Es gibt sehr viele Dinge, die über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht sichtbar waren, die aber heute für uns sichtbar sind, weil wir so feine, besondere Untersuchungsgeräte haben. Aber die Bibel macht uns deutlich, es gibt Dinge, die wirst du nie über ein Mikroskop und sei es noch so klein sehen können. Es gibt Dinge, die kannst du nicht sehen und doch sind sie real, doch sind sie wirklich. Es gibt Vorgänge im Menschen und außerhalb des Menschen, die du nicht durch irgendwelche Messinstrumente nachweisen kannst. Es gibt auch Dinge, die mit den Naturgesetzen, wie wir sie beschreiben, nicht erfassbar sind. Unser Glaube richtet sich an einen Gott, der nicht, der größer ist als diese Natur, wie sie geschaffen ist. Gott ist größer. Er hat alles geschaffen. Er hat auch die Naturgesetze geschaffen. Ja, er hält alles im Gang. Und die Naturgesetze, habe ich schon das ein oder andere Mal gesagt, sind für mich Ausdruck der Treue Gottes. Damit wir uns verlassen können, damit wir überhaupt irgendwie diese vielfältige, wunderbare Schöpfung irgendwie, damit wir damit umgehen können, ist es wichtig, dass sie nach bestimmten Gesetzen funktioniert, sonst können wir sie nicht beherrschen. Und Gott will, dass wir die Schöpfung beherrschen. Und wir haben die Fähigkeit, die Gesetze der Natur zu ergründen. So hat Gott uns geschaffen. Und nichtsdestotrotz gibt es eben Dinge, die darüber hinausgehen, weil die Schöpfung, die uns untertan sein soll, ist, das ist ja nur ein Teil der gesamten Schöpfung Gottes. Und Gott ist auch nicht identisch mit dieser Schöpfung. Er ist größer. Das heißt, es gibt auch Dinge, die wir nicht beherrschen können, die über diesen Rahmen hinausgehen, was wir ergründen und beherrschen können. Aber wir hängen so da drin, gerade als gefallene Menschen, die wir alles beherrschen wollen, uns aber nicht beherrschen lassen wollen von unserem Schöpfer. Kämpfen wir so dagegen an? Es muss doch erklärbar sein. Es muss doch ergründbar sein. Und wenn ich es erklärt habe und ergründet habe, dann habe ich es in einem Kasten und kann es rausholen und mir angucken und wieder wegstellen und beherrsche das Ganze. Und deswegen dieser ganze Aufwand, der ständig jedes Jahr betrieben wird zu Ostern, wieder irgendwo einen Wissenschaftler rauszukramen, der uns wieder erklärt, warum die Auferstehung kein übernatürliches Wirken Gottes ist. Weil wir es dann beherrschen können. Aber dieser Auferstandene, er will unser Herrscher sein. Er will unser König sein. Die Frauen, sie hängen, obwohl sie Jesus lieben und obwohl sie ihn als ihren Herrn anerkennen, hängen sie dennoch im Vergänglichen, in der Materie drin. Und die Engel sagen, sucht doch den Lebenden nicht bei den Toten. Klammert euch doch nicht an die tote Materie. Markus hat es vorhin angedeutet, ne? Diese Dornenkrone. Ne? Wir hängen uns daran. Wir hängen uns an tote Steine. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und der Herr ist Geist, sagt Paulus. Und das ist gerade das, was das ausdrückt. Der Geist, der Heilige Geist, ist etwas, was du nicht sehen kannst. Jesus sagt es selber. Du siehst, es ist wie der Wind. Du siehst nicht, wo er herkommt. Du siehst auch nicht, wo er hingeht. Aber du hörst sein Rauschen. Du merkst die Auswirkungen des Geistes. Ja, das kannst du sehen. Du kannst sehen, wie Gottes Geist... Wie Gottes Geist wirkt in dieser Welt. Aber kriegst ihn nicht zu fassen. Du kannst ihn nicht beobachten und in eine Kiste packen. An den Lebendigen zu glauben heißt, dass wir glauben, dass er selbst aktiv ist. Das ist, wisst ihr, es ist ja so, wie wir mit einem Menschen, einem Freund, ein Gegenüber, den wir haben. Und klar, Menschen versuchen, andere Menschen zu beherrschen und sie haben ihre verschiedenen Tricks und Arten und Weisen, wie sie versuchen, andere Menschen zu beherrschen. Aber letztendlich, wenn du ein lebendiges Gegenüber hast, dann ist das eine sehr schwere Angelegenheit, den wirklich zu beherrschen, ihn so zu steuern, wie du ihn haben willst. Ein totes Wesen, das kannst du hier hintragen, das kannst du da hintragen. Damit kannst du das machen, was du willst. Aber dieses lebendige Gegenüber, es bleibt unbeherrschbar im Letzten. Und darum geht es, dass Jesus ist der Lebendige in deinem Leben. Er möchte der Lebendige sein. Er will nicht ein toter Jesus sein. Er will nicht ein Götze sein in deinem Leben. Er will nicht ein Kreuz sein, was du dir irgendwie an die Wand hängst. Er will nicht irgendwie etwas sein, was du mit dir rumschleppst und was du für deine Zwecke einsetzt. Sondern er ist der lebendige Herr, der auferstandene Herr. Er ist nicht tot, er lebt. Sie fanden den Stein von der Gruft weggewälzt. Wie wunderbar ist das? Sie kommen zu diesem Grab und dieses dunkle, finstere Grab, das verschlossen ist, die Hoffnung, die abgeschlossen ist, die Tür ist geöffnet. Das Licht kommt hinein in die Finsternis. Das Grab ist geöffnet. Und sie fanden den Leib Jesu nicht. Das Grab ist leer. Und sie kommen damit nicht klar. Sie sind in Verlegenheit. Was sollen wir jetzt machen? Was ist hier passiert? Wir können das gar nicht einordnen. Ja, sie haben gedacht, sie hatten so ihre Überlegung. Da waren Grabräuber. Wer hat ihn weggenommen? Aber Gott lässt sie da nicht mit alleine, er lässt sie nicht im Stich. Gott sendet seine Boten. Weil dieses unerklärliche Geschehen nicht für sie fassbar ist, sendet ihnen Gott Helfer. So sagt es Hebräer 1, Vers 10, dass die Engel sind dienstbare Geister, die gesandt sind zur Hilfe derer, die das ewige Leben erben sollen. Es gibt diese Wesen, auch etwas, was wir nicht erklären können, die übernatürlich sind. Diese Engel sind hier und sie sind schockiert, sie sind von Furcht erfüllt. Die Engel sagen weiter, er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Erinnert euch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Die Engel erinnern die Frauen daran, Jesus hat es euch doch vorausgesagt. Sie erinnern sie an das Wort, was Jesus gesprochen hat. Und sie sagen, glaubt ihr denn nicht Jesus? Vertraut ihr ihm denn nicht? Warum überrascht euch das jetzt, dass ihr ihn nicht findet? Und sie erinnerten sich an die Worte. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass er uns immer wieder an die Worte Jesu erinnert. Uns begegnen so viele merkwürdige Dinge. Elfi hat vorhin hier von ein paar Sachen erzählt aus ihrem Leben. Und dann erinnert uns Gott an diese Worte. Und wenn du das durch das Tal des Todesschattens gehst, ja, David sagt, ich habe keine Angst, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Plötzlich erinnert mich Gott durch seinen Geist an die Worte und ich verstehe die Situation. Ich verstehe, was es bedeutet. Und ich verstehe den Zusammenhang. So erinnern die Engel hier die Frauen einfach an die Worte Jesu und sie verstehen. Aber davor möchte ich noch auf eine Sache kurz eingehen und da werden wir uns die nächsten Wochen auch mit befassen. Was meint denn Jesus? Und das haben die Jünger sich gefragt. Kann man lesen in Markus 9, Vers 10. Da hat er von der Auferstehung des Menschensohn gesprochen, von seiner Auferstehung. Und die Jünger haben gesagt, was heißt denn das, Auferstehen von den Toten? Was heißt denn das? Was ist denn das? Sie haben besondere Dinge erlebt mit Jesus. Als sie mit Jesus unterwegs waren, haben sie einmal erlebt, dass Jesus ein junges Mädchen, was schwer krank war und an dieser Krankheit gestorben ist, kurze Zeit später, die Leichenstarre war noch nicht eingetreten, wiederbelebt hat, auferweckt hat. Das Mädchen ist wieder aufgestanden vom Tod. Sie haben nochmal erlebt, dass ein junger Mann oder ein Junge, der zu Grabe getragen wurde, also der lag schon auf der Bahre. Die Leichenstarre war sicherlich schon eingetreten. Zu Grabe getragen wurde und Jesus hat ihn zum Leben erweckt. Er ist wiederbelebt worden, auf wunderbare Weise, unerklärlich. Noch heftiger, also etwas, was medizinisch gar nicht möglich ist, ne? Für uns heute nicht möglich ist. Noch heftiger sehen wir das bei Lazarus, seinem Freund. Als er ins Grab gelegt wurde, waren schon 4 Tage vergangen, als Jesus zum Grab kam. Und Martha sagte, der Verwesungsprozess hat schon eingesetzt. Ich sage das jetzt mal hier medizinisch sozusagen. Er stinkt schon. Ja? Und selbst da hat das Wort Jesu den Toten lebendig gemacht, wieder lebendig gemacht. Aber es bedeutete in allen 3 Fällen, und vielleicht sind auch noch mehr Fälle passiert, wo wir das nicht im Einzelnen wissen, aber diese 3 Geschichten wurden uns überliefert. Da haben die Jünger gesehen, was Auferweckung vom Tod heißt. Und sie haben jedes Mal gesehen, dass es Jesus war, der durch sein Wort einen Toten aufgeweckt hat, einen Schlafenden, wie er das bei der ersten Gelegenheit gesagt hat. Das Mädchen schläft nur. Man muss es nur aufwecken. Na, man muss es nur aufwecken. Und sie haben davor gestanden und haben gesagt, ja, okay, aufwecken. Also sie haben ihn ausgelacht. Sie haben ihn ausgelacht. Aber er hat es getan. Er hatte diese Vollmacht von Gott, diese übernatürliche Kraft, das Wort, was lebendig macht, gesprochen. Aber es war immer eine Wiederbelebung. Deswegen haben sie gesagt, ja, was heißt denn Auferstehung von den Toten? Und wie sollen wir uns das jetzt bei Jesus vorstellen? Er ist derjenige, der die Toten lebendig macht. Wer soll ihn denn jetzt lebendig machen? Uns wird gesagt, der Vater hat ihn auferweckt. Aber diese drei Menschen, die von Jesus auferweckt wurden aus dem Tod, sie sind später wieder gestorben. Aber Jesus wurde auferweckt und stirbt nicht mehr. Was ist das? Worum geht es hier? Das sind ja Geheimnisse. Die muss man erstmal begreifen, die muss man erstmal verstehen. Und dann gibt es ja immer diese schlauen Frager, ich liebe das ja, unter uns hier, na, da gibt es den einen oder anderen, der dann immer sagt, ja, sag mal, also das interessiert mich jetzt mal, was ist denn mit Jesus gewesen zwischen, als er jetzt gestorben war und seiner Auferstehung am dritten Tag, was ist denn da so passiert? Ne? Und da geistern die verschiedensten Theorien durch die Gegend. Ich sage, ich würde von dem, die Schrift lässt uns da nicht viel, gibt uns da nicht viel Einblicke. Aber Jesus sagt, wir haben es gelesen in Lukas 23, er sagt, wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. In Lukas 16 beschreibt uns Jesus den Sterbeprozess von zwei Menschen, einem armen Mann namens Lazarus, wie sein Freund, und einem Reichen. Und dann wird uns gesagt, als sie gestorben waren, wurden sie getragen. Von Engeln wurde der arme Mann in den Schoß Abrahams getragen. Und der andere wurde in den Hades oder in das Totenreich gebracht, wo er Qual leidete. Uns wird also gesagt, nach dem Tod, dass nicht sozusagen alles auf Null ist, sondern dass die Person, und das ist etwas, was du nicht erklären kannst, wenn du nur Materie ansiehst. Die Materie ist tatsächlich tot. In der Materie siehst du kein Leben mehr. Da ist kein Leben mehr. Aber Jesus offenbart uns, dass es eine Realität darüber hinaus gibt. Und man kann es vielleicht so beschreiben, dass es die Seele ist. Das ist so eine typische Beschreibung der Griechen gewesen. Die Seele löst sich vom Körper und tritt dann eben in das Totenreich ein. Wie ich das genau beschreiben kann und soll, weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt nicht, am jüngsten Tag in der Auferstehung der Gerechten wirst du mit mir im Paradies sein. Sondern du wirst mit mir heute im Paradies sein. Das ist der Glaube, den auch Paulus geteilt hat. In Philipper 1 sagt er, wenn ich sterbe, dann ist das das Beste, was mir passieren kann, denn dann bin ich bei Jesus. Aber er hat auch verkündet, die jetzt gestorben sind, sie werden Auferstehung am Ende der Tage, am jüngsten Tag. Was denn nun? Die Auferstehung Jesu am dritten Tag bedeutet nicht, dass er zwischendurch nicht da war, sondern es bedeutet, dass sein Körper tot war. Sein Körper war tot. Seine Auferweckung bedeutet aber, dass er sein lebendiger Geist wieder mit dem Körper vereint ist. Also das, was wir vorher am Anfang der Schöpfung haben, wir eine tote Materie am Anfang, wo Gott seinen Geist reinbläst. Für Jesus gilt aber, dass er ein lebendiger Geist ist, der in der Auferstehung wieder Materie bekommt sozusagen oder mit Materie vereint ist. Und zwar mit der Materie, die noch nicht verwest ist hier in diesem Fall. Für uns alle anderen gilt das. Wir sind verwest. Paulus sagt über David, ne? Er sagt, im Psalm 16 wird gesagt, dein Heiliger wird nicht die Verwesung sehen. Ich sag mal ganz offen, liebe Leute, der David, der König David, er ist gestorben und er wurde zu seinen Vätern versammelt und sein Körper ist verwest. Aber er sprach über den, der nach ihm kommen wird, der Nachkomme, der Christus. Er wird nicht verwesen. Und das Ganze tut Gott deswegen, um uns zu zeigen, dass das Leben, was er gibt, es ist nicht nur ein geistiges Phänomen. Das sagen ja Leute auch. Auferstehung wird ja viel unterschiedlich verstanden. Man versucht es anzupassen unserem naturwissenschaftlichen Denken. Man sagt, naja, der lebt in unseren Gedanken weiter. Oder der lebt in unseren Herzen weiter, weil wir uns an ihn erinnern. Aber die Erinnerung, das ist nicht das, was das Leben, Auferstehungsleben ist, was Gott hier meint. Es ist mehr als das, viel mehr. Die Auferstehung bedeutet tatsächlich die Überwindung des Todes. Das, wo so viele Menschen heute dran arbeiten. Man kann sich nicht damit zufrieden geben. Man will das Leben verlängern. Man versucht, die Mechanismen der Natur zu ergründen, dass wir alles tun können, damit wir so lange wie möglich leben können. Aber das Auferstehungsleben ist ein geistiges, ein geistliches Leben. Etwas, was du nicht fassen kannst, was du nicht sehen kannst. Und dennoch gehört auch die Materie dazu. Gott hat die Materie geschaffen und er wird durch einen unvergänglichen Geist auch Materie verbinden mit diesem unauslöschlichen Geist. Sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den 11 Aposteln und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Interessant. Weibergeschwätz. Lass die Frauen reden. Die sind ja so emotional. Die haben eine Vision gehabt. Die müssen zum Arzt. Sie glaubten nicht. Diese Männer. Wie oft glauben wir unseren Frauen nicht? Weil wir meinen, wir wissen es besser. Jesus hat die Frauen auserwählt, dass sie die Auferstehungszeugen sein sollten, die Ersten, die davon berichten. Aber ich möchte als Letzten wirklich diesen Vers lesen, Vers 12. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Johannes erzählt uns das noch ausführlicher und sagt, da waren sogar die Schweißtücher für den Kopf sauber zusammengelegt, zur Seite gepackt. Wenn du zweifelst, wenn du denkst, diese Auferstehung, ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht, was soll das Ganze, ich glaube das nicht, ich glaube nur das, was ich sehe, dann geh mit Petrus zum Grab und schau es dir genau an. Untersuch es. Mach dich auf die Suche. Bleib nicht dabei, dass du sagst, ach, Weibergeschwätz. Altweiberfabeln. Menschen über Jahrhunderte haben dieses Zeugnis der Auferstehung geglaubt und haben Kraft für ihr Leben, für ihr Sterben bekommen und sind in die Ewigkeit eingegangen und werden auferstehen am jüngsten Tag. Und diese Männer, Petrus und die anderen Apostel, die es erst nicht geglaubt haben, als sie überzeugt waren, als sie Jesus gesehen haben, als er sich ihnen offenbart hat. Sie sind mit dieser Botschaft durch die Welt gezogen und sie haben ihr Leben riskiert. Sollten sie das für eine Lüge, für eine Altweiberfabel tun? Er ist nicht tot. Was suchst du den Lebenden bei den Toten? Such ihn. wenn du nicht glaubst. Mach dich auf, steh auf mit Petrus und geh zum Grab und guck dir es genau an. Und Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Jesus, wir danken dir für deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du den Tod überwunden hast. Wir danken dir, dass du, ja, wir können das gar nicht fassen, dieses ganze Geheimnis der Auferstehung. Es ist so schwierig. Es geht über unseren Verstand. Aber du hast es gesagt. Du hast es vorausgesagt. Und die Frauen haben es gesehen. Sie haben gesehen, wie du gestorben bist am Kreuz. Sie haben gesehen, wie du ins Grab gelegt wurdest. Sie haben das Grab gesehen und sind wiedergekommen und haben das Grab geöffnet gesehen und das Grab leer. Sie haben die Botschaft der Engel gehört. Er ist nicht tot, er lebt. Wie er gesagt hat. Am dritten Tag. Und so beten wir, dass wir mit den Frauen glauben und diese Botschaft weitergeben. Dass wir uns deinem Wort unterstellen, dass wir es annehmen, diese Botschaft. Und wir werden erleben, wenn wir Ja sagen zu dir, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns auf die Suche machen, wir werden finden, wir werden gefunden werden, wir werden erfüllt werden von dem Heiligen Geist, von dem Geist Jesu. Wir werden erkennen, Jesus lebt. Nicht nur damals, nicht nur als Auferstandener und zum Himmel gefahrener auf dem Thron Gottes, sondern durch seinen Geist in mir, in uns. Wir preisen dich dafür, dass du den Tod überwunden hast und ewiges Leben an dich genommen hast, Jesus, und dass du es uns allen geben willst, allen, die dir vertrauen, die dir glauben. Amen.